Hallihallo, wir sind's, der alte Franzose und der massige Mann mit dem Stetson auf dem Kopf. Hallo, Andreas. Hallo,
du, ich dachte ja, du machst jetzt einen Joubert-Witz.
Joubert war auch auf dem Zettel, aber...
Wir sind die Supermänner von Sedona, Joubert und Jimpanse. Das hatte ich vorgestellt.
Okay, das ist natürlich eigentlich schöner, aber damit haben wir ja beides untergebracht, das ist doch wunderbar. Sehr gut. Ja, schön, dich zu sehen. Und wir müssen ja einmal ganz kurz erwähnen, wir haben unheimlich viel schönes Feedback zu unserer Geburtstagsfolge mit Frau Körting bekommen.
Ja, das,
das
war
waren
großartig.
Ein paar schöne Tage in Hamburg da, oder?
Ja, total
in
cool.
Der Villa, toll, also irre.
Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich meine, es war ja auch schön, dich da mal rumzuführen und dir zu zeigen, wie sich's für mich da auch anfühlt. Also mir hat's Spaß gemacht. Und ich habe erfahren, dass ich die Nummer 23 bin. Das wusste ich ja auch nicht.
So nenne ich dich ja ab jetzt immer auch. Das war toll und all die Sachen, die wir da entdeckt haben, also wirklich schön. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja bald mal noch mehr von unserem Ausflug nach Hamburg zu hören und zu sehen. Wer weiß es.
Ja.
Aber apropos Feedback, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir hier mal so ein bisschen Hörerfeedback geteilt haben und wir dachten, wir machen das jetzt mal, Andreas, oder?
Ja.
So ein paar Sachen haben wir rausgefischt.
Unglaublich schöne Sachen sind gekommen.
Ja, das ist
aber
toll.
Ganz viele. Wie viele haben wir jetzt? Ich glaube, wir nehmen uns mal drei vor.
Wir nehmen uns jetzt mal drei raus für heute und das machen wir dann immer mal so zwischendrin. Viele schöne Sachen, das sagst du, aber die erste hier... Bisschen weniger schön, die ging direkt an mich von Jonas aus Chemnitz. Ich lese mal vor. Lieber Kai, diese Mail richtet sich ganz direkt an dich. Ich höre jetzt gerade die Folge, in der ihr die Musik beraten besprecht und noch nie vorher habe ich einem Podcast eine Nachricht geschrieben, aber du hast einen Satz fallen lassen, bei dem ich sofort meinen Laptop aufklappen musste, um dir eine Mail zu schreiben. So, und jetzt kommt's. Liebe Gen Z, ein Walkman ist ein, und dann erkläre ich ja der Generation Z, was ein Walkman ist.
Ziemlich oberlehrerhaft, muss man sagen.
Ja,
das
okay.
ist mir damals auch schon aufgefallen.
Also
ja,
jetzt
okay,
fallen
weiter.
Wir hier nicht in den Rücken. Gut, Jonas schreibt weiter. Ich weiß ja, dass Generationsunterschiede manchmal riesig wirken, aber als inoffizieller Vertreter der Generation Z, Baujahr 99, muss ich dir sagen, wir wissen, was Walkmans sind. So, aber ihr wisst nicht, wie man das Plural richtig bildet. Walkman. So, habe ich euch wieder was reingedrückt.
Wie also, ekelhaft du bist.
Ja. Jonas schreibt weiter, wir haben sie sogar selber benutzt. Die Generation Z ist die letzte Generation, die noch erlebt hat, wie die Welt war, bevor alle chronisch online waren. Unsere ersten Handys waren auch keine Smartphones, denn die gab's ja da noch nicht. Und die drei Fragezeichen habe auch ich noch auf Kassette gehört mit dem Kassettenrekorder, eigene Hörspiele aufgenommen und sogar einen Walkman hatte ich mit ganz furchtbaren Kopfhörern, die im Grunde nur aus einem dünnen Draht und winzigem Schaumstoff bestanden.
Orange und gelb meistens.
Genau. Ja. Und Jonas meint, ich meine die Generation Alpha, also die Kinder, die ab 2010 geboren sind. Das stimmt natürlich. Aber dann schließt er versöhnlich, abgesehen von diesem kurzen Moment, bei dem ich wirklich stark die Luft anhalten musste, ist der Bobcast aber große Klasse und ich freue mich schon auf die kommenden Folgen. Grüße auch an Andreas und Ralf, Jonas aus Chemnitz. Er hat natürlich völlig recht und ich habe auch diverse Nachrichten bei Instagram bekommen, teilweise mit Bildern, wo mir Gen Z-Leute ihre Walkman in die Kamera halten.
Wirklich? Nein.
Ja, also es hat die Leute schwer bewegt. Es war natürlich ein bisschen ein Platzhalter für jüngere Leute. Ihr habt recht, ich nehme das an und auch Gen Zer haben Walkman. Wunderbar. Was haben wir jetzt?
Jetzt haben wir noch was. Und zwar hier geht es, wo habe ich es hier? Ich habe das sogar ausgedruckt natürlich mal wieder. Es geht um die Welt. Pass auf. Lieber Kai, lieber Andreas, mein Partner und ich sind beide eingefleischte Drei-Fragezeichen-Fans. Es wird schon seit Jahren jeden Abend eine Folge zum Einschlafen gehört. Seit Bestehen des Bobcasts sind wir nun auch davon treue Fans und Zuhörer. Im vergangenen Jahr hat es der Bobcast auch bis nach Australien geschafft. Wir sind 40.000 Kilometer gefahren, um den Kontinent mehr als nur zu umrunden, immer begleitet von euren Stimmen und Erzählungen. So werden wir mit dem tollen Abenteuer, welches Australien 2024 für uns war, auch immer den Bobcast verbinden. Anbei ein kleines Beweisfoto, das ist ja so irre, ist sogar toll. Der Sonnenuntergang am Uluru wurde szenisch vom Bobcast begleitet. Und das sieht man hier, das ist so irre. Man sieht diesen roten Berg, ein bisschen unscharf, und darunter dann eine Bluetooth-Einstellung, wo sie wirklich der Bobcast und die Musikpiraten hören.
Im Auto
und dann,
sitzen, genau.
Genau. Für die immer gute und angenehme Unterhaltung durch euch möchten wir daher einfach mal Danke sagen. Wir freuen uns auf viele weitere Folgen. Macht weiter so. Liebe Grüße, Michelle und Janis.
Ja, das ist echt toll. Klasse. Ne? Also ja. Australien ist ja, hängt ja eh mein
das
Herz.
Da sind wir auch in Australien. Das ist doch
die Vorstellung,
toll,
dass man mit uns durch Australien fährt, das ist wirklich klasse. Und wir kriegen immer Zuschriften aus der ganzen Welt. Wir haben auch noch was aus Frankreich und aus Südamerika und so. Also die Leute hören uns wirklich überall. Das ist toll. So, eine haben wir noch. Ich finde, Andreas, die musst du mal lesen, denn die ist sehr toll geschrieben.
Ja,
das ist das von Ansgar.
Ja, genau. Und die ist sehr special. Also pass auf. Hallo Andreas, hallo Kai. Zunächst danke für den unterhaltsamen Bobcast. Er zeigt, dass es viele Wege zum Ruhm gibt. Wer hätte gedacht, dass der Spartakus des Synchron auch als Podcaster Erfolg hat im Duett mit dir, Kai? Bisher mir weniger präsent, eigentlich seltsam, wie ich lernte, aber nicht weniger unterhaltsam. Mit Furcht und Begierde habe ich Folge um Folge aufgeholt und dachte, ihr wärt schon längst bei Folge 100 aus dem Jahr 2001, Odyssee auf der Toteninsel oder wie sie hieß. Aber die Rechnung ging nicht auf. Nun heißt es Augen weit schließen. Es ist genial. Und gebannt auf kommende Folgen warten, in der die verbliebenen Rätsel der drei Fragezeichen gelöst werden. Warum ist etwa beim Cover vom seltsamen Wecker so viel grün und nicht das Uhrwerk orange? Und warum immer die Kubrick-Anspielungen? Allein in diesem Text 8 an der Zahl. Ja, warum? Weil wir Kubrick lieben, oder?
Ja,
Kai?
Natürlich.
Dann kommt hier noch was von ihm. Und könnt ihr zwei die folgenden 10 Fragen ganz spontan kurz beantworten? Pass auf.
Ah ja, okay.
Er schreibt, neue Folgen oder alte Folgen? Würde ich sagen.
Alte Folgen für mich.
Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Blackbeard oder Captain Kidd?
Blackbeard.
Blackbeard bei mir auch. Cotter oder Reynolds? Definitiv Reynolds.
Reynolds, Whiskyglas, Horst Frank.
Verfolgungsjagd mit dem Rad oder dem Auto?
Auto für mich gerne auch explodierend.
Natürlich, bei mir grundsätzlich immer nur das Fahrrad. 5 Freunde oder TKKG?
Na, also, schwierig.
Ich weiß gar nicht, was das sein soll.
5 Freunde, weil das meine erste Hörspielliebe war. Also, als ich
Fluch des Rubins oder feuriges Auge?
Fluch des Rubins. Ja.
Morton oder Skinny Norris? Letzte Frage. Skinny Norris.
Okay, bei mir ist es Morton.
Ja, okay. Viele liebe Grüße aus Hannover von Ansgar. Toll.
Okay, also super verfasst und schickt uns bitte weiterhin Feedback. Wir freuen uns immer von euch zu hören und zu lesen und zu sehen, wenn ihr auch noch Bilder mitschickt. Völlig irre. Und ihr könnt die uns schicken an...
Wie ist noch mal du weißt es immer nicht. Du ich kriegst es immer nie merken. Über die Lippen. Ist doch ganz einfach, Kai.
Sag mal.
Podcast@3fragezeichen.de. So schwer ist es doch nicht.
Ich muss an so viel anderes denken. Ich trage ja auch eine Verantwortung. Da kann ich mich nicht noch nie mehr. Ich muss ja die Gen Z belehren, weißt du? Das ist meine Aufgabe. Also, wir freuen uns. So, und jetzt steigen wir aber wirklich mal in die heutige Folge ein. Und wir machen das jetzt knallhart. Ich lese gleich mal den Klappentext, oder?
Da.
Die Nachricht trifft Justus, Peter und Bob wie eine Bombe. Ein Unbekannter droht, das gesamte Trinkwasser des verschlafenen Touristenstädtchens Sedona zu vergiften. Sollte das geplante Rockfestival nicht abgesagt werden? Die Polizei ist ratlos. Die drei Fragezeichen übernehmen den Fall und geraten bald in brenzlige Situationen. Da meldet sich der Erpresser erneut. Das Ultimatum läuft ab. Tja, soweit so generisch, würde da nicht Sedona erwähnt, finde ich, könnte das quasi irgendwie jeder Fall sein. Aber okay, gut, wir haben schon ein paar Hinweise. Giftiges Wasser, Andreas. Wie findest du diese Folge?
Ja, ich finde die, gut, Wasserverschmutzung, Trinkwasserskandal bei den drei Fragezeichen, das hatten wir in der Form noch nicht. Und ja. Als ich das gelesen habe, giftiges Wasser, schoss mir natürlich sofort Chinatown durch den Kopf, dieser großartige Film
ja.
mit Jack Nicholson. Da geht es ja auch um Wasserrechte und Erpressung. Und ich glaube ja sogar, dass sich die Weidhofer von diesem berühmten Polanski-Film hat inspirieren lassen, als sie die Geschichte geschrieben hat. Denn es gibt im Buch, was ich ganz toll finde, sogar eine kleine Hommage an Chinatown. Ich glaube, die herausgelesen zu haben. Die hat es dann leider nicht bis ins Hörspiel geschafft, was ich schön gefunden hätte. Aber Francis hat das wahrscheinlich im Buch überlesen oder er kannte den Film gar nicht oder es war ihm zu anstrengend, das noch einzubauen. Und da geht es nämlich darum, dass Justus gleich im ersten Kapitel, als er von der Highschool zum Schrottplatz fährt, einen Fahrradunfall hat und dann in einem Kaktus landet und ihm die ganze Zeit, während die drei Fragezeichen dann da in Sedona sind und ermitteln, ein Kaktusstachel in der Schulter steckt. Und das erzählt er dann aber Peter und Bob nicht, seinen Kollegen, der verschleiert es, weil es ihm peinlich ist, dass er mit dem Fahrrad da gestürzt ist und schleppt sich dann wirklich bis zum Schluss wie Jack Nicholson mit dem Pflaster auf der Nase in Chinatown mit einer entzündeten Schulter durch die Story, bis er sich dann irgendwann seinen Freunden offenbart, nachdem er kurz ohnmächtig geworden ist.
Ach, das ist ja spannend. Ja, genau, das ist glaube ich wahrscheinlich, also das ist ja diese Stelle, ne, du scheinst ganz schön neugierig zu sein, Kitty Kätzchen.
Und dann kommt Polanski und schnitzt ihm die Nase.
Übrigens im Deutschen Wolfgang Dreger synchronisiert da Polanski.
Genau. Ja.
Stimmt, aber das ist eine gute Parallele, stimmt. Ich würde das auch so interpretieren.
Ja. Das mit dem Kaktus hätte man eigentlich auch hier in dieses Hörspiel einbauen können, so als Running Gag, das wäre wirklich gut gewesen, um diese Atmosphäre auch ein bisschen aufzulockern und Justus vielleicht auch mal lediert zu präsentieren, aber Francis hat darauf verzichtet, denn, das muss man sagen, du hast mich gefragt, wie finde ich giftiges Wasser, das Buch von der Weidhofer ist nämlich wirklich echt gut geschrieben. Das hat man wirklich in anderthalb Stunden durch, ich habe es gemacht. Man hat jetzt hier keinen Kracherfall serviert bekommen von ihr, aber das Ganze ist schlüssig und spannend. Und wenn man sich jetzt nicht für Wasserverschmutzung interessiert und für Musikfestivals, dann weiß man zumindest, was Alfalfa-Sprossen sind und wie man das französische Dach über dem E nennt.
Ja, genau. Aber es ist lustig, dass du sofort auf Chinatown gegangen bist, weil da
sofort,
war ich auch. Ne? Ich dachte, cool, das wird in diese Richtung gehen. Und ich finde die eigentlich auch recht straight erzählt und sagen wir mal so interessant genug, dass ich so am Ball bleibe. Aber so ab der zweiten Hälfte biegt sie dann an mehreren Stellen, finde ich, wirklich falsch ab. Und es wird alles ein bisschen derrig und Vorabendserie und belanglos und einfach weniger spannend. Interessant fand ich noch, dass wir es mit einem sehr milden Bob zu tun haben in dieser Folge. Also du hast ja nicht ganz so viele Einsätze, aber diese kleinen Pistölchen sind weg. Du gehst nicht mehr so nach vorne, sondern bist so ein bisschen verhaltener und du artikulierst auch sehr genau, ist mir aufgefallen. Also in vielen Sätzen werden auch alle T's bei nicht und so ausgesprochen. Also da hat man so das Gefühl, du bist so sehr, fast ein bisschen vorsichtig.
Ah, und interessant. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Und ich weiß bloß, da gibt es eine Szene, da können wir vielleicht nachher gleich nochmal reinhören, wo ich irgendwie, weiß nicht, müssen wir nochmal gucken, ob wir die überhaupt einbauen, wo ich dann ein Genau platziere. Ja, und dieses Genau kann ich überhaupt nicht platzieren, weil ich eigentlich überhaupt nicht überzeugt bin von der Szene.
Okay, ja. Das stimmt. Aber es ist so ein bisschen eine andere Tonalität und auch ein bisschen was zum Zusammenspielen können wir auch noch drauf kommen. Da sind mir auch noch ein paar Sachen aufgefallen. Aber jetzt sag noch mal ganz kurz, hier Musikfestival, Sedona Rockfestival, ist das überhaupt was für dich war als Jugendlicher oder auch jetzt noch ist? Gehst du gerne auf Musikfestivals?
Ja, also ganz ehrlich, ich bin noch nie auf ein Festival gegangen, weil das liegt wahrscheinlich daran, dass die Musik, die ich gerne gehört habe, da gab es nie ein Festival. So Geräusche und Sounds und Pling Pling, das musste man dann immer mit Kopfhörern hören. Teilweise habe ich ja ganz gerne experimentelle Musik gehört.
Ja.
Natürlich gibt's auch Festivals mit experimenteller Musik.
Ja.
Aber das Problem finde ich bei Festivals eigentlich immer, du findest eine Band gut und die anderen 10 scheußlich. Und das Allerschlimmste finde ich die Toilettensituation.
Ja, das ist oft
4 Toiletten für 10.000 Leute, da habe ich eigentlich keine Lust drauf.
Das war bei mir auch immer der Killer und auch das, was viele Freunde von mir so toll fanden. Komm, wir zelten 4 Tage, keine Ahnung, in Roskilde, wo ich immer dachte, Gott, Hölle, wenn dann der Schlamm.
Aber hast du das mal gemacht? Warst du in Wacken?
Nein,
oder?
Nee, sowas ist ja auch gar nicht meine Musik. Ich hatte mal so eine Hurricane. Zeit lang, da habe ich mich fast ein bisschen geschämt für. Ich war oft beim Montreux Jazz Festival in der Schweiz.
Das ist doch toll.
Ja. Und das ist toll, weil da natürlich auch eine größere Bandbreite angeboten wird. Da ist viel Elektroniker auch und so. Aber wir haben dann immer sehr mondän in einem schicken Hotel nebenan in Lausanne gewohnt. Das ist natürlich nicht unbedingt die Zelterfahrung.
Okay, ja, gut.
Und so ein bisschen fast war das, aber das fand ich toll, weil da war es ein bisschen so, dass man viele Bands und viele Musiker hatte, die eben zusammenpassen thematisch.
Ja,
die
gut,
man
aber Bock in Montreux, da wäre ich natürlich auch gerne hingegangen, aber ich rede jetzt so wirklich von der Zeit, als du jung bist, wo du
klar,
wirklich sagst, du hast Lust, da im Schlamm zu übernachten und sowas.
Hatte ich nie.
Jetzt hätte ich Lust, mal nach Montreux zu fahren. Vielleicht machen wir das
können wir
mal zusammen.
Das geil, machen wir. Und dann machen wir aber, um ein bisschen Rock'n'Roll mitzunehmen, nehmen wir ein Zelt mit und zelten da.
Wollen wir nicht jetzt mal reinhören in die Folge, Kai?
Ja, wir fangen jetzt vielleicht mal an.
So ein bisschen vielleicht.
Wollen wir noch kurz wenigstens, um es irgendwie abzuhaken, die Facts präsentieren und einmal aufs Cover gucken und dann steigen wir ein?
Ja. Okay, kurz zum Cover. Wer soll das überhaupt sein? Ist das der Erpresser?
Schwierig. Wahrscheinlich.
Der hat aber nicht telefoniert. Der hat ja eigentlich immer nur mit einer Schreibmaschine seine Briefe geschrieben. Egal.
Auch ein bisschen generisch, ja. Mhm.
Facts. Giftiges Wasser von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Buch wurde veröffentlicht 1993 und das Hörspiel ist rausgekommen am 11. August 1994. Spielt ja in Arizona, in Sedona. Mhm. Und die Weithofer hat Sedona auch besucht. Das merkst du auch, wenn du das Buch liest. Viele Orte und Locations, die existieren wirklich, angefangen von diesem Einkaufszentrum in Sedona, was Passetti dann völlig vergurkt ausspricht.
Ja,
dann
stimmt.
Mulligan Rim, dieser rote Felsen in den Bergen, bis hin zu Cottonwood. Das ist alles wirklich sehr gut recherchiert, obwohl man sich fragt, warum die drei Fragezeichen im Hörspiel nach Süden fliegen. Von Los Angeles aus.
Richtig.
Denn eigentlich liegt Sedona ja östlich von Los Angeles, ein bisschen, also nordöstlich. Aber das ist kein Fehler von der guten alten BJHW, sondern das ist ein Irrtum von Francis, dem Hörspielbearbeiter.
So, und wir springen jetzt ins giftige Wasser. Die drei Fragezeichen, wie du gesagt hast, reisen auf ein Rockfestival, um einem Fernsehteam bei einer Dokumentation zu helfen. Los geht's im kleinen Imbiss Mexikaner, wo es erstmal Verwirrung um die Speisekarte gibt.
Ja.
Ja.
Ja, ist irgendwie nett hier. Sowas könnte Rocky Beach auch gebrauchen.
Und Felsen gibt's auch eine Menge. Mhm. Aber was bitte ist Alfalfa?
Alfalfa, kannst du nicht lesen?
Alfalfa?
Ja.
Aha, und was ist das bitte?
Ja, ich denke, eine Hauptstadt in Zentralafrika.
Ach, Quatsch, Peter. Hier steht's unter Speisen. Pita, also Brot, mit Alfalfa und Mungo.
Bestell's, Bob, dann sind wir klüger. Oder frage unsere Nachbarn. Schließlich bist du zuständig für Recherchen.
Gute Idee, Just. Entschuldigung, was bitte ist Alfalfa?
Alfalfa sind die Sprossen der Luzerne.
Herzlichen Dank. Leider haben wir nichts verstanden.
Luzerne sind Saatkörner. Wenn sie einige Tage in feuchter Umgebung keimen, gibt es Alfalfa-Sprossen. Die schmecken und sind gesund. Sonst noch Fragen?
Ja. Wie heißt du?
Ruth. Warum?
Naja, damit wir uns bei weiteren Problemen an dich wenden können.
Seid ihr fremd hier?
Das kann man wohl sagen. Wir kommen aus Rocky Beach bei Los Angeles. Justus Jonas, Peter Shaw und Hallo? Bob Andrews.
Setzt euch doch zu uns. Wir sind auch nicht aus Sedona. Aber schon seit einiger Zeit hier. Das ist mein Bruder Cosmo.
Gern, dankeschön.
ja, im Skript steht wirklich durchgängig falsch geschrieben Alfalfa, also ohne L. Von Francis. Und auch bei den Takes mit Hansi Jochmann. Das ist uns dann im Studio aufgefallen und daher dann auch der Witz von hier mit kannst du nicht lesen. Und was auch im Skript stand, da stand jetzt nicht Peter, also P-I-T-A, wie das Peterbrot.
Ja.
Das stand wirklich Peter, wie Peter Shaw. Und deswegen spreche ich das auch so seltsam. Und Jens muss dann lachen.
Süß, also wirklich, weil er so einen natürlichen Lacher von Jens da hat. Ne?
Ja,
so ein kleiner.
Das ist dann spontan entstanden.
Ja.
Viele Flüchtigkeitsfehler im Skript, die uns manchmal aufgefallen sind und manchmal eben auch nicht. Was schade ist, dass Bob ein bisschen zu leise ist, wenn er sich zu diesem Nachbartisch umdreht. Und Hansi Jochmann ist dann zu laut. Da stimmt dann irgendwie die Perspektive nicht. Und das merkst du dann auch, dass Hansi Jochmann geixt wurde.
Und ich weiß nicht genau, wie gut die so besetzt sind, bin mir so ein bisschen unsicher. Bei Hansi Jochmann und auch Matthias Bullach, der ja den Bruder Cosmo spielt, die wirken irgendwie so ein bisschen fehl am Platz, oder?
Ja, Hansi Jochmann ist eigentlich ein bisschen zu alt. Im Buch ist die viel jünger und nicht Peter verknallt sich da fast in sie, sondern im Buch ist es wirklich Justus, der ziemlich angetan ist von ihr. Und ja gut, das ist ja eine tolle Stimme, aber hier vielleicht auch nicht richtig hundertprozentig besetzt, das stimmt schon. Ja, genau.
Auf jeden Fall sind sie als Figuren, finde ich, ein schöner Eingang in die Story. Die beiden arbeiten ja bei der Sedona Tribune, also der örtlichen Zeitung. Und da erfahren die drei Fragezeichen dann auch, dass die Stadt also erpresst wird. Ein anonymer Anrufer verlangt $250.000 und die Absetzung des Musikfestes. Wenn nicht, vergiftet er das Trinkwasser in der ganzen Stadt. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Knaller am Anfang, wo ich so dachte, okay, gut, das geht von klein auf groß. Jetzt steigen wir voll ein.
Ja, und Peter will rausfinden. Dann auch gleich einen Fall für die drei Fragezeichen draus machen und sagt dann wirklich den Krachersatz, drei Jungs aus Rocky Beach retten Riesensause. Da hast du dann auch wirklich das Gefühl, das ist Vokabular meiner Großmutter. Mords Gaudi. Das ist, hätte man auch vielleicht noch mal anders machen können. Retten Red Rock Musikfestival. Aber okay, das ist dann eben. Das ist nicht Francis, das steht auch genauso im Buch von der Weidhofer.
Alles klar. Auf jeden Fall geht's nach dem Frühstück oder nach dem Imbiss dann direkt ins Rathaus, wo Mr. Vanwell, der Pressechef, eine Pressekonferenz abhält. Und da können wir ja mal reinhören.
Durch die Wertschätzung, die Sedona in der internationalen Musikszene genießt, ist unsere Kleinstadt zum Partner der Welt geworden.
Mr. Vanwell, bei einem Musikfestival fällt auch viel Müll an. Flaschen, Plastikbecher, Pappteller, Zigarettenstummel und was der Dinge mehr sind. Welche Vorsorge haben Sie getroffen, damit...
Das gehört nicht hierher.
Aber es interessiert unsere Leser.
Seltsame Leser, die sich für Müll interessieren. Haben Sie keine besseren Fragen?
Im Zusammenhang mit dem anfallenden Müll haben Umweltschützer den Namen Walton erwähnt. Bekanntlich musste er seine Firma vor 4 Monaten schließen. Können Sie...
Kein Kommentar.
Haben Sie neue Informationen über den Erpresser von Sedona?
Als Nachrichtenprofi werden Sie verstehen, dass ich Ihnen über weitere Einzelheiten, vor allem in der Öffentlichkeit, keine Auskunft geben kann. Sonst noch Fragen?
Das fand ich schön ätzend. Der ist wirklich sehr unsympathisch da.
Und der spielt das gut. Der spielt das total gut. Und ich dachte ja zuerst, das wäre so ein junger Uwe Friedrichsen. Das ist Ulrich Faulhaber, hast du gerade gesagt. Aber leider erste und einzige Rolle bei den drei Fragezeichen. Ist ein bisschen schade.
Ja, schade, denn weil der ist ja wirklich ein toller Schauspieler. Ich kenne den aus dieser Buddenbrooks-Verfilmung von 79. Da war Corliss Smolt.
Ach so, da war auch Volkert Kraft dabei.
Genau.
Ja, genau.
Ja, ja. Also der
und
ist ja schon
er ja auch Tatortkommissar. Ja, er war nicht Tatortkommissar, aber er war Kriminalassistent Hassert. Neben Hans-Peter Korff übrigens und Volker Brandt.
Okay,
Die hatten wir ja auch bei den drei Fragezeichen. Korff war doch irgendwann Rubbish George. Ja, ja toller, toller Typ und spielt es wirklich sehr, sehr gut.
Ah, schön, dass Sie hier sind, Miss Baxter. Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit. Übrigens hat Ihre Redaktion angerufen. Wenn Sie mein Telefon nehmen wollen?
Nein, danke, Mr. Joubert. Oder soll ich lieber Monsieur Joubert sagen?
Nein, nein, Miss Baxter. Ich bin schon vor 10 Jahren aus Frankreich ausgewandert. Ich hatte einen Musikverlag in Paris. Seitdem lebe ich in Sedona und kümmere mich um das Festival.
Mit großem Erfolg.
Danke, wir sind zufrieden. Nochmals, auf gute Zusammenarbeit. Wenn Sie irgendwelche Hilfe benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen.
Wir werden uns dann bei Ihnen melden, Mr. Joubert.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihr Festival nicht unter der Erpressergeschichte leidet.
So, wir sind also jetzt hier bei Potter's Playground, einem ja so einem alten Industriekomplex, ne, wo es Studios gibt und Probebühnen zum Festival. Und das hier war Jean Baxter, die Chefin des Fernsehteams. Heidrun von Gössl, finde ich, passt hier besser als diese Trapeztänzerin aus Tatort Zirkus. Hier ist sie irgendwie älter.
Ja, ist sie auch richtig besetzt in dem Augenblick. Das passt zu ihr. Aber diese Musik in Potter's Playground, die man da im Hintergrund hört. Also wenn das die Musik ist, die man später auf dem Festival hört, dann wäre ich da auch hingegangen. Das ist ja wirklich so cooler, richtig dreckiger Arthouse-Punk.
Ja.
Das ist so ein bisschen Tuxedo Moonlight 1977.
Ja.
Und wer das wirklich rausgesucht hat oder aufgenommen hat, der kriegt wirklich einen Orden. Und interessant ist, dass auf dem Deckblatt ganz oben steht, Geräusche suchen oder sowas, Daniel Hildebrand. Und ich habe dann Heike Diener angemorst und habe gefragt, wer ist denn Daniel Hildebrand? Und dann hat sie erzählt, das ist ein Freund von ihrem Neffen. Und den hat sie dann damals immer losgeschickt, wenn sie keine Zeit hatte, um Geräusche zu suchen. Und der hat dann immer Sounds zusammengesucht und vor Ort auch aufgezeichnet, wenn Heike Diene keine Zeit hatte. Und der hat wahrscheinlich auch genau diesen Probebühnensound aufgenommen, akustisch.
Fand ich auch gut, merkte man, war sehr authentisch und auf dem Punkt, war nichts
aus der
Konserve in dem Sinne, sondern sehr angepasst für diese Szene, fand ich auch super. Und dann taucht wieder Michael Pülchau auf,
als Michael Pülchau, als Gerbert.
Bisschen unterspannt, würde ich sagen, wieder, aber okay mit dem
Franzose mit einem kleinen Rotweinglas in der Hand. passt aber eigentlich auch gut. Man hat Pülchau natürlich dann hier sofort auf den Franzosen besetzt, weil er ja zu der Zeit schon 20 Jahre in Frankreich gelebt hatte und dachte, das passt. Und
okay.
Ich finde, das stimmt auch. Ja, er ist ein bisschen ruhig, aber ich nehme ihm diese Rolle von diesem Geschäftsführer von Potter's Playground eigentlich schon ab.
Finde ich auch. Und er bietet ja hier viel Unterstützung an, denn das Problem ist ja erstmal, dass jetzt Gene Baxter ihr ganzes Filmteam abgeben muss, denn die müssen sich alle mit dieser miesen kleinen Erpressung beschäftigen, wie sie sagt. Und ihr Film ist erstmal auf Eis gelegt und da bieten sich dann die drei Fragezeichen an und sagen, wir könnten ja vielleicht ermitteln. Und Gene Baxter sagt, mach das doch mal und gibt quasi den drei Fragezeichen hier den Auftrag. Und dann
und sie haben einen neuen Fall, genau.
Sie haben einen neuen Fall, genau richtig. Und dann, wir müssen mal ganz kurz reinhören, du hast es schon gesagt, Passetti erzählt uns hier was von einem Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, wie das heißt. Vielleicht ihr.
Schlackpack, wie er es ausspricht.
Wir hören mal rein.
Ja.
Eine halbe Stunde später saßen die drei Fragezeichen in einem der ruhigen, schattigen Innenhöfe des Tlakpak-Einkaufszentrums und hatten den Plan der Wasserwirtschaft vor sich auf dem Tisch ausgebreitet.
Tja, Lakpak, Klakpak.
Ja, genau. Pack, das heißt, das gibt es wirklich übrigens, das existiert in Sedona und heißt aber in Wirklichkeit Tlakpaki. Und nicht Chapeau Klack oder was Passetti da draus macht.
Verstehe, ja, okay. Es hat ja auch dann keine Bedeutung, aber man hat so das Gefühl, es ist irgendwie wichtig, dass man weiß, wie es ist. Vielleicht kommt der Ort auch nochmal oder so, aber das habe ich nicht verstanden.
Okay. Ja, Heike Diener hat wirklich alles hier auf das Deckblatt geschrieben. Cosmo, Sedona, Marcel Hancock, Alicia, Mulligan Rim, aber Tlakpaki hat sie leider vergessen. Deswegen hat er einfach irgendwas draus gemacht.
Okay.
Die Fabrik macht irgendwie einen unwirklichen Eindruck.
Auf jeden Fall wird hier nicht gearbeitet.
Vielleicht ist es eine Filmkulisse.
Quatsch, Peter. Das sieht doch anders aus.
Das sehen wir uns mal näher an. Kommt, wir stellen die Räder hier unter den Bäumen ab. Oh Mann, ist das heiß. Ich stehe total im Wasser. Okay. Kommt.
So. Wenn uns jemand sieht?
Ach, das macht nichts. Wenn wir in der kurzen Zeit, die uns noch verbleibt, etwas erreichen wollen, dann müssen wir auch etwas riskieren.
Wir wollen ja nicht einbrechen, sondern uns nur ein wenig umsehen.
Ja, genau.
Ja, so ein Blödsinn. Das Genau von Bob ist ja total bescheuert. Wenn Bob vorher fragt, und was ist, wenn uns jemand sieht, dann kann ich danach nicht zustimmen, sondern muss ja eigentlich sowas sagen wie, naja, okay, gut, wenn ihr meint, oder das gefällt mir nicht.
Ja, okay.
Peter hätte das sagen können, aber das ist natürlich eindeutig meine Stimme und das genau stand auch gar nicht so im Skript. Im Skript ist es dann auch nochmal handschriftlich eingefügt. Entweder habe ich das blöderweise wirklich so gesagt, was ich stark annehme, oder man hat das im Schnitt auf Halde gehabt und hat es dann nachträglich reingeschnitten, um die Szene abzuschließen.
Ja, genau.
Aber man muss eben wirklich immer höllisch aufpassen.
Interessant, ja. Ich bin da so ein bisschen ausgestiegen, als die Wasserhäuschen erwähnt wurden. Denn so hat man bei uns in Frankfurt immer Kiosks genannt. Wir gehen mal zum Wasserhäuschen.
Ah, das war das Bütsche.
Oder Bütsche auch. Aber ja, das, genau. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo anders in Deutschland auch funktioniert. Aber ich habe mir dann diese kleinen Kioske vorgestellt, wo die so Tüten und saure Zungen kaufen. Aber das ist damit natürlich nicht gemeint. Und auch ansonsten natürlich ganz interessant, ne? Diese ganze Szene jetzt, diese leerstellenden Hallen mit dem Maschendrahtzaun. Das ist ja auf dem Papier erstmal eigentlich sehr spannend und dann doch hier aber sehr fad und schnell abgehandelt, ne?
Ja, das stimmt. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, was da für Sounds drunter gemischt sind. Also diese ganz leisen Gitarrenriffs.
Ja.
Da wird so zart über die Saiten geschrammelt. Steht dann auch so im Skript Gitarre, ja.
Mhm.
Das ist komisch, aber das ist gut, weil es ungewöhnlich ist. Da illustrieren diese Geräusche irgendwie diese Anschlüsse für die Bewässerung, was Passetti dann erzählt,
die
wie Antennen aus den Baumwollfeldern ragen. Und zum Schluss denkst du dann fast, da ist jetzt irgendwo ein Quietscheentchen zu hören. Liegt aber wirklich nur an diesem Geschrabbel über die Saiten. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, das stimmt. Also die Atmo ist ganz schön, weil man es auch sehr bildlich vor sich sieht. Ich dachte jetzt auch an so Sachen wie, dass Peter dann über den Zaun klettert, weggeht und dann fasst Passetti alles zusammen und sagt, er kommt lachend wieder zurück und hat übrigens ein Foto dabei. Auf dem Foto ist Watson.
Dann sage ich dann auch, ein Foto? Das steht auch gar nicht im Skript drin. Das ist leider total dämlich.
Ja, aber das ist vielleicht wirklich.
Ich habe leider kein Foto für euch.
Dieser milde Bob, ne, was ich meine, der so ein bisschen auch dann so immer mal was sagt, aber eher so verhalten ist, weil es sind ja nicht die Pistölchen, sondern es ist nur so, ich sag auch noch mal was.
Und wenn ich dann was sage, dann verlese ich mich auch noch. Zum Beispiel dann später hier, da gibt es ja noch diese Szene, wo ich diese Firmenaufschrift entdecke, jetzt gleich in der nächsten Szene. Da habe ich mich wirklich verlesen, dann sage ich doch wirklich, den ersten Buchstaben kann ich noch erkennen. Und dann folgen die Buchstaben L, T und O. Im Skript steht aber, das ist natürlich totaler Quatsch, die ersten Buchstaben sind kaum noch zu erkennen.
Ah, okay,
Und dann folgen die Buchstaben L, T und O. Und dann unterbricht mich Justus und sagt, Walton, so wird ein Schuh draus.
Ja.
Da habe ich dann schon wieder mal geschlafen.
Genau. Richtig, aber wir sind damit wird quasi diese neue Figur da eingeführt, Walton, dieser Fabrikant, dieser Wasserhändler. Wir erfahren nebenbei auch, dass ein roter Sportwagen und eine schwarze Harley irgendwo rumstehen, die ja dann auch noch eine Rolle spielen. Und die große Frage ist, warum wurde dieser Betrieb denn geschlossen vor ein paar Monaten? Der ist ja leerstehend im Moment oder beziehungsweise man kann ihn sofort wieder aufnehmen, den Betrieb, aber irgendwas ist da und dann müssen sie erstmal wieder bei Ruth vorsprechen in der Redaktion der Sedona Tribune und brauchen Hilfe von ihr.
Ich verstehe. Schön. Ihr wollt meine Hilfe. Könnt ihr haben. Bloß das Wort gefällt mir nicht. Ich will mit euch zusammenarbeiten.
Was heißt das?
Wenn ihr den Fall wirklich aufklärt, möchte ich eine Geschichte über euch schreiben. Eine Geschichte, in der ihr über euch und eure Arbeit erzählt. Für unsere Jugendserie, die einmal in der Woche erscheint.
Null Probleme. Erst die Arbeit, dann die Siegerehrung. Vom Erfolg sind wir noch ganz schön weit entfernt. Hm. Weißt du, ob es irgendetwas Neues gibt?
Nein, die Polizei schweigt wie ein Grab. Cosmo ist im Rathaus. Aber dort sagen sie auch nichts. Ich glaube, sie tappen absolut im Dunkeln.
Ja, hier finde ich eine schöne Redaktionsatmo und da knarrt auch mein Nadeldrucker. Ich weiß
Dein
nicht, ob du es gehört hast.
Ja.
Mein Lieblingsgeräusch.
Ja, meins ist ja das Faxgerät.
Richtig, ja. Das soll hier auch, glaube ich, ein Faxgerät sein, aber man erkennt ihn natürlich sofort.
Aber Kai, ganz kurz mal, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz festhalten. Sie sind jetzt also bei Ruth und erzählen von der Pressekonferenz bei Farmwell, diesem arroganten Pressechef. Aber da war doch Ruth dabei.
Ja.
Oder
richtig.
Ruff, wie Passetti sagt, genau. Oder Russ. Das ist doch, die war dabei, dann hat ja, die hat ja auch unangenehme Fragen gestellt. Es ging um den Müll und die Verschmutzung, die bei den Festivals anfällt. Warum tut man jetzt so, als hätte sie keine Ahnung? Und das ist eben auch wieder so, Antwort, im Buch war das gar nicht Russ am Anfang bei der Pressekonferenz, sondern Gene Baxter. Und da hat eben Francis auch wieder komplett die Orientierung verloren, weil es eben zwei Figuren gibt. Gene Baxter und Joan Brown. Die tauchen ja dann später auch nochmal in der allerletzten Szene auf.
Genau.
Und werden beide aus Versehen von Rebecca Völz gesprochen. Deswegen verstehst du überhaupt nicht mehr, was los ist.
Und sie stellt sich dann auch noch als Gene Brown vor. Also eine Symbiose aus beiden Figuren.
Richtig, genau.
Das ist, ja. Dann ging es dann irgendwie sehr schnell. Ja, ja. Nee, frage ich mich auch, dass unheimlich viel wiederholt wird. Also auch an uns, die Hörer, wird immer wieder das Gleiche zusammengefasst. Ne? Welche Ereignisse vorgefallen waren und auch so, wie die Figuren dann eingeführt werden. Das ist tatsächlich so ein bisschen repetitiv. Immerhin wird jetzt hier auch Elisha Hancock eingeführt. Peter fragt Ruth ja danach. Und da erfahren wir dann schon mal, okay, das ist eine Journalistin, die also gefeuert wurde, weil sie an irgendeiner üblen Geschichte gearbeitet hat und zwei Brüder hatte, die in der Stadt auch noch leben, René und Marcel. Und da geht's dann jetzt hin. Sie wollen nämlich erstmal rausfinden, vielleicht können wir über Marcel was über Elisha erfahren und fahren dann zu ihm nach Hause.
Hungrig zogen sich die drei Fragezeichen ins Mexikaner zurück. Sie hatten gerade bestellt, als Russ und ihr Bruder Cosmo mit einer Mappe hereinkamen. Sie setzten sich zu ihnen. Sie hatten Fotokopien von Reportagen dabei, die Alicia Hancock gemacht hatte.
So, und das ist jetzt hier so eine Stelle, wo für mich persönlich die Geschichte auch einfach dann falsch abbiegt. Ich finde, das wird jetzt hier eher alles TKKG oder Derrick oder sowas. Diese ganzen Wasserthemen und so.
Ja, ja.
Und Passetti kaut sich da durch.
Ja, das ist das Problem. So lieb ich ihn habe, Passetti ist wirklich die ganze Zeit am Erzählen. Und er erzählt uns dann auch Sachen, die völlig überflüssig sind. Wie das Essen schmeckt und dass es reichlich gibt und dass sie sich in der Tür irren und dass sie dann die richtige Tür finden und dass sie was erfahren und dann müssen sie wieder irgendwo anklopfen. Und das alles, du hast vollkommen recht, wird dann so behäbig und es kommt einfach kein Tempo auf. Mhm. Und wieder hat man den Eindruck, dass Francis eigentlich, glaube ich, diese modernen Themen nicht so mochte. Die lagen nicht so.
Okay.
Obwohl man aus der Vorlage eigentlich vielleicht doch ein gutes Hörspiel hätte machen können. Mhm. Aber gut, so ist es. Und man hört ihn ja eigentlich auch immer gerne reden. Aber es ist dann doch recht inflationär.
Ja, total. Und man muss sich dann, finde ich zumindest, auch richtig konzentrieren. Jetzt muss man irgendwie, wo sind Wasserwerke, wo sind die Fäden? Was ist jetzt der Fokus? Was ist eigentlich mit der Erpressung? Wo ist der Druck in der Geschichte, der Drive?
Du musst unglaublich konzentriert sein, um der Geschichte zu folgen, weil natürlich wahnsinnig viele Figuren auftauchen.
Ja. Ne? Immerhin kommen wir dann ja zum Erpresserbrief zurück, den Peter dann vorliest. Ein sehr höflicher Erpresserbrief. Sehr geehrte Damen und Herren, fängt er an. Und dann wird ja dann diese Fête de la Musique erwähnt. Dann kommt so ein bisschen Ermittlungstempo rein, weil sie natürlich feststellen, aha, auf den ganzen Plakaten in der Stadt, wo auch Fête de la Musique steht, fehlt dieser Akzent Circumflex, also dieses kleine Dach.
Richtig.
Aber nicht im Erpresserbrief.
Und Justus also, kommt denn alles französisch vor.
Französisch vor. Ist also der Erpresser ein Franzose? Ist es Jobert? Oder das fand ich dann einen ganz schönen Hinweis. Oder vielleicht jemand aus der Familie Hancock, wo ja alle französische Vornamen haben. Also das war dann schon so ein bisschen interessant.
Aber ganz toll wird jetzt eine Szene und die ist wirklich toll. Passetti erzählt uns, was am nächsten Morgen passierte. Und da müssen wir mal auf ein bestimmtes Geräusch achten.
Als sie die Tür zuschlagen wollte, stellte Justus rasch seinen Fuß in den Türspalt.
Hey!
Oh, ja, okay.
Da ist doch definitiv der Fuß zerquetscht worden oder irgendwie noch was anderes. Das hört sich wirklich so ballerballer an, aber ich musste laut auflachen, als ich das gehört habe.
Das ist, was ist denn das? Also, haben die eine Wassermelone zu hauen oder was ist
das? Ich sag nur Daniel Hildebrand, da hat er irgendwas gesucht und gefunden, was aber vielleicht nicht ganz gepasst hat. Aber Spitzengeräusch.
Ja, das ist toll. Und Justus war natürlich smart, weil das letzte Mal wurde ihnen ja die Tür vor der Nase zugehauen und jetzt können sie aber endlich mit Sinacqua sprechen, der jungen Frau. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Wir sind dem Erpresser auf der Spur.
Wirklich?
Ja.
Ihr seid nicht von der Polizei?
Nein.
Ich brauche eure Hilfe.
Nicht doch. Bitte nicht weinen. Erzähl uns, was ist los?
Ja, ist gut. Ich bin eine Indianerin. Sin Agua, das heißt ohne Wasser. Ich bin eine Hopi. Alicia hat über uns Indianer geschrieben. Dabei habe ich sie und ihre Brüder kennengelernt.
Ach, und du und Marcel, ihr...
Wir lieben uns. Seit 3 Tagen ist er in den Bergen. Sonst meldet er sich immer, wenn er länger wegbleibt.
Ja, das fand ich wirklich sehr schön gespielt hier von Samira Shanfir, der Sprecherin.
Absolut, ja, ne? Genau.
Also Weinen ist ja nicht einfach immer die Frage, wie macht man das glaubwürdig, das Weinen?
Und das musst du dich trauen. Also ja, du sitzt da mit anderen Leuten und musst dann plötzlich weinen und kurz vorher hast du rumgegackert und warst albern. Da musst du wirklich alles wegblenden und dich wirklich nur auf dein Gefühl verlassen. Und dann muss es natürlich auch echt klingen.
Ja,
und
das ist es immer.
Ganz ehrlich, das klingt bei ihr wirklich absolut echt und zerreißt einem das
Fand
Herz.
Ich auch. Ansonsten finde ich nämlich immer ganz interessant, wenn Schauspieler, wenn sie weinen müssen, eigentlich hauptsächlich spielen, nicht weinen zu wollen. Weil das was Realistisches ist, ne, was du in der Situation eigentlich machst, wenn du versuchst, nicht loszuschluchzen, das können manche Schauspieler ganz toll, dass es dadurch dann so authentisch wird, weil man eigentlich was Zurückhaltendes spielt, das nicht zulassen wollen und dadurch bricht einem dann auch das Herz.
Ja, du hörst ja beim Weinen, hörst du die Spuren des Weinens. Mhm. Du hörst jetzt nicht die Tränen fließen, sondern du hörst, gut, ganz extrem, vielleicht ist die Nase dann auch zu, aber weniger ist definitiv mehr. Du musst eigentlich bloß wirklich spüren oder spielen, was das Weinen mit der Stimme macht.
Richtig, das Brechen und so weiter, das macht sich ja, finde ich, wirklich ganz
oder im
schön.
Besten Fall, du weinst dann wirklich und dann ist es natürlich alles sehr authentisch. Aber das musst du dann wirklich auch zulassen. Ja. Und wie gesagt, das kann nicht jeder, weil es einem dann, wenn man jung ist, vielleicht auch ein bisschen peinlich ist. Aber sie macht es ganz toll. Übrigens auch die Sprecherin von Wendy aus dieser gleichnamigen Hörspielreihe.
Ah ja, richtig, ja, genau. Stimmt. Ja, nee, ist sehr gut. Und eigentlich auch eine ganz interessante Backstory hier, fand ich irgendwie, ne, was sie so erzählt.
Sinagua heißt es und da denkt man ja so, mein Gott, also ist das plump und dämlich, das heißt die auch noch ohne Wasser. Aber
der
ist nämlich gar nicht so. Hast du wirklich gedacht?
Ja, ich dachte, es sind viele gedacht. Also, okay.
Ja, so wie Bon Agua. Nee.
Ja.
Der ist gar nicht so doof, dieser Name, dieser sprechende Name ohne Wasser. Denn früher gab es in Sedona wirklich das Volk der Sinawa. Ja, im Hörspiel wird daraus dann lang Sinagua. Mhm. Die heißen in Wirklichkeit Sinawa und sind zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert in das Gebiet der Hopi-Indianer eingewandert, der Hopi-Indigenen nach Arizona und haben da im Laufe der Jahre die Gebräuche und Kultur der Hopi übernommen und sind dann irgendwann mit diesem Volk verschmolzen. Das ist historisch und archäologisch jetzt nicht hundertprozentig verbürgt, dass die da auch wirklich in Sedona so eine große Rolle gespielt haben, aber man geht ganz stark davon aus.
Mhm, toll, interessant. Also hat es so eine Tiefe gegeben auch dem im Vergleich zu anderen Darstellungen, über die wir auch schon gesprochen haben.
Und da hat Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer eben auch wirklich gut recherchiert und wir haben wieder was gelernt.
Wunderbar, genau. Und sie erzählt uns ja dann auch die Backstory, wie jetzt genau sich das mit Marcel und René verhält. Die versuchen ja zu beweisen, dass Alicia zu Unrecht von der Zeitung gefeuert wurde. Niemand glaubt ihnen und deshalb hat sie diesen Job verloren. So, und jetzt versucht Sinagua René telefonisch zu erreichen. Da müssen die drei Fragezeichen warten draußen vor der Tür.
Und das ist auch wirklich völlig irre. Da stimmt's dann auch wieder nicht richtig. Genau, sie telefoniert mit René, hat ihn also dann gefunden und sagt den drei Fragezeichen, sie können René am Mulligan Rim, Kilometer 33 treffen. Also machen sich Justus, Peter und Bob dann auf den Weg zu René. Und wohlgemerkt, sie erwarten René. So, und jetzt hören wir mal genau rein.
Ich bin René Hancock. Ich bin derjenige, den ihr sucht.
Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw. Wir haben Marcel erwartet.
So, haben sie eben nicht, sondern René. Aber das ist ja auch völlig egal. Francis hat mal kurz die Namen durcheinander gebracht, beziehungsweise wusste jetzt nicht mehr, mit welchem Franzosen man eigentlich verabredet war. René, Marcel, René, Victor,
Marcel,
Eugène.
Auch egal.
Egal. François so Truffaut. Da kann man natürlich Franzose nach 60 Folgen schon mal den Überblick verlieren.
Genau. Ja, das ist, war sehr schön. Und dann steht er plötzlich da. Thomas Schüler. Das ist ja unser Mr.
aus dem Nichts.
Ja, Miss und Mr. Acer aus dem Hexenhandy.
Ja.
Haben wir ja auch auf der Tour besprochen, ausführlich. Ist aber trotzdem ein bisschen verhalten auch, ne? Also der kommt so ein bisschen mit Deutschlandfunk-Feature-Sprecher-Haltung da aus seiner Höhle.
Ja, der und, hat nicht. Nee, der ja. hat die ganze Zeit in der Höhle gelebt, in der übrigens ein Faxanschluss hat, was ich ziemlich irre finde, wie das auch gehen soll.
Ein super Satz, kommt mit in mein Büro. Es ist gleich hier in der Höhle, wo ich auch dachte, spannend. Und dann hört man ja auch später diese Geräusche im Hintergrund. Faxe, Computer, so und da. Der hat da so eine Bond-Bösewicht-Schaltzentrale in dieser Höhle. Und ja, ist ja eine merkwürdige Sache, ne? Dieser liebe Erpresser. Im Prinzip wird an dieser Stelle schon geklärt, das war der Erpresser. René hat diese Briefe verfasst und will die Stadt erpressen. Warum? Naja, um die gewisse Aufmerksamkeit auf diese ganzen Wasserkorruptionsgeschäfte zu lenken.
Genau, also, um das jetzt nochmal wirklich verständlich zu machen, dieser Potter's Playground, dieser Franzose Joubert, der dort der Geschäftsführer ist, der hat seit Jahren Probleme mit der Müllbeseitigung seiner Festivals und seiner Veranstaltungen und der Müll wird jedes Jahr mehr und die Kosten steigen und irgendwann weiß dieser Joubert nicht mehr, wie er das alles bezahlen soll, wo er den Müll entsorgen soll, also lässt er sich von diesem windigen Papierfabrikanten Walton unter die Arme greifen, der den Müll dann für ihn illegal entsorgt und ab dem Zeitpunkt ist dann Joubert von Walton abhängig. Da wird er von ihm dann auch irgendwann nochmal als Strohmann benutzt, um Privatleuten wichtige Wasserrechte abzukaufen und dann hat dieser Walton irgendwann dieses Wassermonopol und irgendwann kann dann Joubert nicht mehr, plagt ihn sein schlechtes Gewissen. Dann erzählt er der Alissa, dieser Journalistin, die Wahrheit über diesen ganzen Filz und seine Mitschuld an diesem Umweltskandal und dann schreibt diese Alissa die Geschichte auf, faxt sie dann zurück an Joubert. Also das ist jedenfalls das, was ich so verstanden
ja,
habe.
Absolut.
Obwohl ich ja das Buch gelesen habe, da war es dann auch nicht mehr so richtig nachzuvollziehen. Oder ich habe ein wenig zu schnell gelesen. Aber egal, sie faxt dann wieder ihren Artikel zurück an Joubert. Der bekommt dann aber plötzlich kalte Füße und hat Angst, dass alles rauskommt, weil das würde natürlich auch das Ende von Potter's Playground bedeuten. Und daraufhin steht Alissa dann alleine mit ihrer Story da. Keiner glaubt ihr und dann fängt sie an, Drogen zu nehmen. Und schließlich kommt ihr Bruder René auf den Gedanken, als letztes Mittel den Umweltskandal doch noch publik zu machen, indem er androht, das Trinkwasser von Sedona zu vergiften.
Genau, also das habe ich tatsächlich auch weitestgehend so verstanden.
Da hätte ich das doch jetzt gar nicht erzählen müssen, Kai.
Nee, ich habe hier meine Checkliste geführt, stimmt, ja. So. Nee, aber es ist natürlich interessant, was du sagst, dass es im Buch schon auch die gleiche Story ist. Also wir haben jetzt hier so ein bisschen auf Francis rumgehackt in dieser Folge, aber das biegt dann nicht irgendwo anders hin ab. Es ist
auch
nicht noch irgendwie größer oder so, sondern das ist schon die Story, die irgendwie erzählt wird. Und ich finde, das kann man ja vielleicht auch mal sagen, es ist jetzt alles irgendwie nicht mehr unbedingt so spannend, aber mal kurz zu dieser Machart. Ich finde es trotzdem ganz schön, dass es hier dann einige Szenen gibt, wo die Dialoge recht gut verteilt sind. Also außer Bob, der ist generell eher so ein bisschen stumm in der Folge, aber es ist eben nicht nur Justus, der dann in tierisch langen Monologen alles zusammenfasst, sondern da wirft dann Peter auch mal was ein. Die Figuren werden bespielt in den Szenen, auch wenn sie so ein bisschen zu viel sind eigentlich, ne?
Ja, und man hätte sie vielleicht wirklich auch doch zusammen aufnehmen müssen, dann wären solche Fehler wie zum Schluss mit Jean und Joanne dann auch nicht passiert, ne?
Ja, und der arme, müde Peter Passetti will auch nur noch nach Hause, muss aber dann am Ende die ganze Story nochmal irgendwie zu einem Ende bringen, erklärt das dann auch nochmal und wir erfahren dann auch nochmal, was vor 3 Monaten da passiert ist in der Firma von Walton. Da lief ihm nämlich Gift ins Grundwasser rund um diese Baumwollplantage und das fand ich so ganz schön, weil Justus da am Ende nochmal blufft. Der hat ja so einen kleinen Klumpen Erde in der Hand.
Im Taschentuch.
Und sagt dann, ja, weil die Erde verseucht war und Walton gibt es sofort zu und später wird dann sozusagen erst aufgelöst. Er sagt, ja, ich wusste das, konnte das ja gar nicht genau nachprüfen.
Ja,
ich habe da einfach geblufft. Und diese unglaubliche Erkenntnis ist dann alle noch einen lahmen Abschlusslacher wert. Komm, wir hören noch mal rein. Der ist auch schön. Ja, und wir ächzen jetzt noch mal ein paar Eimer giftiges Wasser und hoffen, dass die nächste Folge vielleicht etwas spannender wird. Der
Ich fand die schon spannend genug, Kai. Man darf ja nicht übertreiben mit der Spannung.
Nein, genau. Also sonst regen wir uns ja zu viel auf. Aber hier, der Dopingmixer, das riecht nach Sportfolge.
Ja, oder auch wieder, der Dopingmixer riecht auch schon wieder nach giftigem Wasser.
Das stimmt. Wir werden es uns genauer anschauen im nächsten Bobcast. Besucht uns und wir sagen wie immer bis dahin tschüss und macht's gut.
Ciao. Das ist der Podcast mit Cashing und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Cashing und Andreas Frisch. Maschinen fürst.